Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Thekla Jahn, schön, dass Sie dabei sind. Kommen wir jetzt im neuen DLF-Kulturnachmittag zu Medienthemen, die Sie bislang bei Medias Res erwartet haben. Wir stellen uns die Frage, ob unabhängiger Journalismus unter dem Coronavirus leidet. Wir wollen wissen, wie systemrelevant der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirklich ist, gerade jetzt in Ausnahmesituationen wie der Corona-Krise. Und was bedeutet die Krise für all die anderen Medien wegen Anzeigen, Einbruchskämpfen, beispielsweise Stadtmagazine, ums Überleben? Coronavirus hat große Teile unseres öffentlichen Lebens erst einmal lahmgelegt. Viele Betriebe, Fachgeschäfte, Klein- und Kleinstunternehmen sind geschlossen. Nur diejenigen bleiben geöffnet, die unbedingt notwendig sind, überlebensnotwendig für die Gesellschaft. Außerdem liegt das Augenmerk jetzt natürlich auf all denjenigen, die für die wichtige Infrastruktur in Deutschland unabdingbar sind, also Feuerwehrleute, Polizisten und Polizistinnen, Ärzte, Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen, Apotheker und zudem Menschen, die in Unternehmen arbeiten, die für Strom, Wasser, Kommunikation zuständig sind. Ohne sie geht nichts. Sie sind systemrelevant. Das gilt auch für manche Medien. Stefan Römermann hat sich die Frage gestellt, warum ist das so und was bedeutet das für die Arbeit der Journalisten?
Ja, die Tageszeitungen in Deutschland erscheinen auch in diesen Zeiten und auch Radio- und Fernsehsender machen weiter Programm. Doch die Lage ist auch in vielen Medienhäusern ernst, sagt der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes Frank Überall.
Auch vor Kolleginnen und Kollegen macht diese Krankheit, dieser Virus nicht Halt. Das heißt, Redaktionen sind zum Teil schon minimiert, weil Menschen nicht da sind. Haben manche Redaktionen auch schon das Programm runtergefahren, machen beispielsweise dünnere Zeitungsausgaben.
Teilweise stecken dahinter Vorsichtsmaßnahmen. So wurden manche Redaktionen bewusst ausgedünnt, um das Ansteckungsrisiko zu verringern. Aber natürlich haben sich auch schon Journalistinnen und Journalisten mit dem Coronavirus infiziert. Oder sie hatten Kontakt zu infizierten Personen und müssen deshalb zu Hause bleiben. Oft genug haben Eltern aber auch Probleme, weil sie wegen geschlossener Schulen und Kitas keine Kinderbetreuung haben. Gerade für die vielen freien Journalisten sei das eine schwierige Situation, weil ihnen plötzlich massenhaft Einnahmen wegbrechen, erzählt Überall. Aber auch für die Gesellschaft sei das ein ernstes Problem, denn für ihn gehören Journalistinnen und Journalisten zu den sogenannten systemrelevanten Berufen.
Es geht bei Polizisten, Feuerwehrleuten, Ärzten, Krankenschwestern darum, dass eben das Grundversorgungssystem sichergestellt wird. Und wenn man sich die Verfassung genau anschaut, dann finde ich, dass auch die Grundversorgung mit Nachrichten, mit Informationen, mit Recherche, mit Einordnung auch für das demokratische System relevant ist.
Das sieht Medienwissenschaftler Frank Lobichs von der TU Dortmund ähnlich.
Die Journalisten, die den öffentlichen Auftrag erfüllen, sind in der Krise genauso notwendig wie, weiß ich nicht, die Stromversorgung, wie andere kritische Infrastrukturen.
Der Begriff kritische Infrastruktur stammt aus einer EU-Richtlinie zum Schutz solcher Dienste und Einrichtungen, weil es für die Gesellschaft wichtig oder eben kritisch ist, dass diese Dinge beispielsweise auch im Krisenfall funktionieren. Tatsächlich zeige sich die Rolle der Medien gerade in Krisenzeiten ganz besonders, sagt Medienwissenschaftler Lobichs.
Zumal der Staat natürlich im Moment dazu neigt, Freiheitseinschränkungen zu machen, die es noch nie gegeben hat in der Bundesrepublik. Versammlungsfreiheit, Berufsfreiheit, Religionsfreiheit werden eingeschränkt. Und da bedarf es umso mehr der Medien, die hier auch kritisch drauf schauen.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk habe dabei eine wichtige Rolle, weil er bei der Bevölkerung besonders hohes Vertrauen genießt, glaubt Lobichs. Eine Verantwortung, die auch Deutschlandfunk-Moderator Mario Dobowiszek spürt. Er gehört dem Corona-Krisenstab beim Deutschlandradio an Und er will dafür sorgen, dass der Deutschlandfunk im Zweifelsfall auch mit deutlich weniger Personal weitersenden kann.
Denn wir sind ja der einzig öffentlich-rechtliche Radiosender mit unseren drei Programmen, die auch wirklich bundesweit senden können, auch terrestrisch, nicht nur im Internet. Und deshalb ist das dann umso wichtiger, dass wir wie gewohnt auch Informationen aus Politik und Kultur zum Beispiel auch verbreiten können.
Dafür wird beim Deutschlandfunk das Programm ab heute vorübergehend umgestellt. Statt vieler Spezialsendungen mit häufig wechselnden Moderatoren gibt es jetzt tagsüber deutlich längere Sendestrecken.
Wir senden Informationen, wir senden Politik, wir senden auch Kultur und Wirtschaft. Das ist alles der Deutschlandfunk, auch wenn er anders klingt. Und das werden wir mit reduzierter Mannschaftsstärke schaffen und schaffen müssen.
Auch die privaten Radio- und Fernsehsender bereiten sich mit Notfallplänen und Krisenstäben auf steigende Krankenstände und auf mögliche Infektionen im eigenen Haus vor. Ziel sei es, in jedem Fall den Sendebetrieb so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, sagt Hans Demmel vom Verband der privaten Medien VNet.
Funkhäuser sollten wirklich mit als letztes geschlossen werden, weil einfach das, was wir an Informationen verbreiten, einfach wirklich wichtig ist.
Da sind dann anscheinend sogar die alten Rivalitäten zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunksendern plötzlich Nebensache. Es gäbe in der aktuellen Krisenzeit viel Solidarität und Hilfe, auch über Sender- und Systemgrenzen hinweg, sagt Demmel.
Ob wir in 4, 6 oder 8 Wochen es erleben, dass eine WDR-Sendung aus dem RTL-Gebäude oder eine RTL-Sendung aus dem WDR-Gebäude produziert wird, das wage ich nicht vorherzusehen. Das, was ich nur feststelle, ist sehr, sehr, sehr viel gegenseitiges Verständnis und Hilfsbereitschaft.
Na, das sollte auch so sein. Mehr Kooperation ist nie schlecht. Kultur in Zeiten von Corona, da können wir zumindest eines vergessen, dass es Kulturveranstaltungen gibt, also Konzerte, Theateraufführungen oder Ausstellungseröffnungen. Alle sind sie abgesagt. Das trifft in erster Linie natürlich Kulturschaffende, die davon leben, und in zweiter Linie zum Beispiel Medien, die eng mit den Kulturschaffenden verbunden sind. Und dazu gehören auch Stadtmagazine. Einst gegründet in den 1970er Jahren, um die sich entwickelnden Alternativen zur sogenannten Hochkultur abzubilden, leben diese Magazine vor allem vom Anzeigengeschäft. Doch das bricht weg, wenn es keine Veranstaltungen zu bewerben gibt. In den USA haben Ende vergangener Woche vergleichbare lokale Magazine ihre Printausgaben bereits ausgesetzt. Vorerst zumindest. Wie sieht es bei uns aus? Michael Meyer hat sich in der Branche umgehört.
Meine perfekten 2 Wochen, heißt es in der letzten noch unter normalen Umständen erschienenen Ausgabe des Berliner Stadtmagazins City. Doch normal ist schon lange nichts mehr in Berlin und anderswo. Öffentlich aufgeführte Kulturveranstaltungen sind bis auf Weiteres erstmal abgesagt. Das trifft die Stadtmagazine stärker als andere Medien. Robert Rischke ist Geschäftsführer der Go City Media GmbH, die City und den Tipp in Berlin herausgibt. Rischke sagt über die derzeitige Situation:
Also wir haben einen sehr starken Anzeigenrückgang von unseren Anzeigenkunden zu vermerken. Eigentlich jeder, ich sag mal, Veranstalter im weitesten Sinne bis hin zu auch dem Kinoverleih, der seine Filme nicht mehr bewirbt, zieht seine Anzeigen zurück. Wir haben den Tipp, der jetzt frisch am Kiosk liegt, komplett umgebaut, ohne Kalender. Tatsächlich alle Veranstaltungshinweise letztendlich auch, weil wir darauf nicht mehr hinweisen wollten, dann auch rausgenommen. Es gab natürlich aber auch kaum mehr Veranstaltungen, auf die wir hinweisen könnten.
Die derzeitigen Anzeigenrückgänge belaufen sich auf 75%, erzählt Rischke. Zwar vermarktet die Firma auch Fremdmagazine, wie etwa in Berlin das Magazin der Philharmonie oder der Berliner Verkehrsbetriebe, aber, so erzählt es Rischke, auch diese Magazine werden unter den jetzigen Bedingungen pausieren, sodass diese Einnahmen ebenfalls wegfallen. Und dennoch habe man den Lesern und Abonnenten gegenüber eine Verpflichtung, ein neues Heft zu produzieren.
Wir haben natürlich, ich sag mal, auch viele gute Lesestücke, sehen uns da natürlich auch als Magazin und Freizeitbeschäftigung, also dass die Leute natürlich jetzt im Grunde auch wieder diese Lesestücke intensiver und besser lesen können.
Ähnlich sieht es Andreas Rabe, Chefredakteur des Leipziger Magazins Kreuze. Neben den Veranstaltungstipps sehe man sich als politisches Stadtmagazin. Aber auch der Kreuzer ist schwer getroffen vom Anzeigenrückgang. Das neue Heft erscheint ohne Terminkalender. Die Titelgeschichte habe man umgeschmissen und stattdessen eine Reportage über die Situation in Leipzig geschrieben.
Und berichten jetzt darüber, wie es so der Leipziger Kulturszene geht und gucken dabei nicht nur auf die Schauspieler und die Musiker, an die man vielleicht gleich denkt, sondern auch an Leute, an die man nicht als erstes denkt, zum Beispiel Grafiker, die keine Aufträge mehr haben, oder Booker, die jetzt arbeitslos sind, Technikleute, Leute, die in Clubs an der Bar stehen, die versuchen wir zu suchen und deren Geschichten aufzuschreiben.
Doch derlei Geschichten könne man natürlich nicht jeden Monat machen, sagt Andreas Rabe. In der Magazinbranche insgesamt ist die Situation ebenfalls äußerst düster, erzählt Stefan Scherzer, Geschäftsführer des Verbands der Zeitschriftenverleger. Vor ein paar Wochen hätte er noch gesagt, die Lage der Verlage sei schwierig, aber robust. Das habe sich nun geändert.
Also wir haben in den Verlagen im Anzeigenbereich Einbrüche zwischen 30% und 40%, jetzt schon. Wir sehen im Vertrieb, also am Kiosk, im Einzelhandel, Einbrüche an den Bahnhöfen bis zu 50%. Also das sind massive Auswirkungen für alle Verlage, große und kleine. Also die Lage ist ernst, bedrohlich und durchaus auch für einige Unternehmen existenzgefährdend.
Wohin das alles führt, ist noch gar nicht absehbar. Ein kleiner Trost ist, dass jene Magazine, die eine verlässliche Berichterstattung aus Deutschland, den Regionen und Städten bieten, auch womöglich besser durch die Krise kommen, so Stefan Scherzer.
Die Nachfrage auf den Webseiten nimmt massiv gerade zu. Die Leute suchen, Menschen suchen nach Ankern, denen sie vertrauen können. Und das gilt eigentlich für alle. Also wer eine starke Community hat, kann jetzt auch sehr, sehr viel auf diesen digitalen Kanälen bewegen.
Scherzer sagt, dass der Verband der Zeitschriftenverleger noch nicht Hilfe vom Staat fordere. Da gehe es zum jetzigen Zeitpunkt erstmal darum, Waren- und Güterströme offen zu halten, um überhaupt in der Lage zu sein, Magazine zu drucken und auszuliefern. Andreas Rabe vom Kreuzer sieht die Lage drängender. Der kleine Verlag in Leipzig brauche nun akute Hilfe.
Was uns als Verlag tatsächlich hilft, sind Abos. Sind Leser, die uns Geld geben, eine sichere Einnahmequelle. Das ist das Einzige, was man machen kann. Wir gucken natürlich auch, was es jetzt gibt an staatlichen Programmen. Da wird es sicherlich Kredite geben, aber Kredite müssen ja auch zurückgezahlt werden. Und für unsere Firma ist es besonders tragisch, weil wir uns gerade aus so einem Sumpf herausgearbeitet haben, so ein bisschen ökonomisch, weil es läuft eigentlich ganz gut in den letzten 2-3 Jahren. Und das ist jetzt alles wieder zunichte gemacht.
Die bittere Erfahrung machen derzeit viele Branchen. wer im Moment im Netz unterwegs ist, Zeitung liest oder Radio hört, zum Beispiel gerade den Deutschlandfunk, kommt an Corona überhaupt nicht mehr vorbei. In allen Medien wird über das Virus und dessen Ausbreitung gesprochen, geschrieben und gesendet. Das ist verständlich in diesen Zeiten, aber unser Autor Christoph Sterz stört sich an der Art und Weise, wie an manchen Stellen berichtet wird. Einige Journalistinnen und Journalisten lassen in diesen Corona-Zeiten jede kritische Distanz vermissen, meint er in seinem Kommentar.
Keine Frage, die Lage ist ernst. Dass weltweit tausende Corona-Erkrankte gestorben sind und vermutlich noch viel mehr sterben werden, das ist Fakt und das ist auch unbedingt berichtenswert. Um allen klarzumachen, worum es im Moment geht, dass das Coronavirus eine ernstzunehmende Bedrohung ist. Trotzdem macht mich als Journalist fassungslos, wie manche Kolleginnen und Kollegen aus der Rolle fallen. Wie sie sich darauf beschränken, einfach nur die Statements der führenden Politikerinnen und Politiker eins zu eins wiederzugeben, ohne Einordnung, ohne kritische Fragen, ohne ihr journalistisches Handwerk einzusetzen. Die jeweils aktuelle Anordnung wird verkündet und nicht weiter problematisiert. Dabei gibt es wirklich etliche Fragen. Ist ein Kontaktverbot oder ein de facto Shutdown wirklich die richtige Antwort? Was ist mit den mittelfristigen und langfristigen Folgen der beschlossenen Maßnahmen? Was ist mit den älteren Menschen, die jetzt kaum noch gepflegt werden können, mit den Leuten, die jetzt einsam sind, die ihren Job verlieren werden oder schon verloren haben, die psychisch krank sind oder es gerade werden? Wie lange sollten Spielplätze, Schulen und Kitas geschlossen bleiben, ohne dass das Kindern, Eltern und der Gesellschaft schadet? Was wären hilfreiche Sofortmaßnahmen für unser Gesundheitssystem und was müsste in diesem Bereich dauerhaft verändert werden? All das wird zwar diskutiert in den Medien, aber längst nicht in der nötigen Breite. Stattdessen übernehmen einige Medienmacherinnen und Medienmacher sogar selbst die Rolle des Mahners und Handlungsempfehlers. Ein aus meiner medienjournalistischen Perspektive ganz besonders bitteres Beispiel ist ein Video vom öffentlich-rechtlichen Radiosender WDR 2. In dem Video kommen mehrere Moderatorinnen und Moderatoren zu Wort, unter dem Slogan »Eine Bitte von WDR 2«. Haltet euch an die Regeln.
Denn wenn mit lustig nicht Schluss ist, dann gibt es die große Katastrophe.
Wenn wir unseren Alltag nicht sofort komplett ändern, dann wird das Gesundheitssystem zusammenbrechen.
Wenn das nicht gelingt, liegt die Konsequenz auf der Hand. Viele Menschen werden sterben.
Wir haben nur diese eine Chance.
Solche Aussagen lassen mich ratlos zurück, weil ich darin keinen Journalismus erkenne, keine Zurückhaltung, keine Neutralität. Außerdem verunsichern solche fatalistischen Aussagen doch nur. Der Fairness halber sei dazu gesagt, dass Ähnliches auch an anderer Stelle zu hören und zu lesen ist. Viele Zeitungen haben am Wochenende zum Beispiel eine ganzseitige Anzeige abgedruckt. In großen Buchstaben steht da: Wir bleiben zu Hause. Dabei ist sehr fraglich, ob das strikte Zuhausebleiben für die psychische und physische Gesundheit wirklich so gut ist. Und aus meiner Sicht fraglich ist auch, ob Medien an dieser Stelle wirklich selbst zum Akteur werden sollten. Denn selbst in Kriegen und Konflikten sollten sich Journalistinnen und Journalisten nicht vereinnahmen lassen. Und auch bei Corona ist Embedded Journalism nicht angebracht. Zumal ich mich nicht von Medien belehren lassen möchte. Was ich dagegen möchte und was zum Glück auch jetzt schon an vielen Stellen zu finden ist, nüchterne Informationen, fachkundige Einordnung, das Stellen kritischer Fragen, auch mal das Artikulieren von Zweifeln, oder von dem, was wir bis jetzt einfach noch nicht wissen. Journalistinnen und Journalisten sollten sich also keiner Corona-Kampagne anschließen, sondern einfach ihren Job machen.
Soweit die Meinung von Christoph Sterz. Und jetzt blicken wir heute schon voraus auf die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Dietrich Nixdorf. Ich bin Leiter der Lokalredaktion der Sächsischen Zeitung in Dresden. Und wir haben morgen verständlicherweise ein Schwerpunktthema, das kein anderes ist als Corona. Wir fassen unter anderem alles Wichtige des Tages zusammen. Das geschieht in strukturierten Stücken, so dass unsere Leser sehr schnell tatsächlich auch die für sie interessanten Punkte dort finden. Und wir beantworten Alltagsfragen im Zusammenhang mit der gleich doppelt ausgesprochenen beschränkten Ausgangssperre, die im Moment über Dresden liegt, einmal vom Land und einmal von der Stadt. Und sehr gerne stellen wir ein Start-up vor, das deutschlandweit Lehrern und Schülern beim E-Learning hilft.
Ja, und das waren in den vergangenen anderthalb Stunden heute im ersten DLF-Kulturnachmittag des Deutschlandfunks, der bisherige Nachmittagssendungen bündelt die relevanten Themen aus Bildung, Popkultur und Medien. Gleich folgen die Nachrichten. Danach geht es weiter mit dem Themenspektrum Literatur, Religion und Gesellschaft sowie aktueller Kultur, dann mit meinem Kollegen Jörg Biesler. Mein Name ist Thekla Jahn und ich wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Kulturnachmittag im Deutschlandfunk.